Hallo und herzlich willkommen bei Wir müssen reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Hier geht es um die Themen Organisationsentwicklung, Arbeiten in agilen Teams, der Umgang mit Komplexität und Leadership. Es geht um deine Fragen aus deinem konkreten Alltag und wir geben dir Denkanstöße. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute wieder mit einem Gast. Wir haben heute den Alexander Jungwirth zu Gast und natürlich ist auch Martin wieder da. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Hallo,
ich grüße euch. Vielen Dank, Alex, dass du dir heute die Zeit nimmst, ein paar Minuten mit uns über Systemtheorie zu sprechen.
Ja, ein Danke für die Einladung, ein Servus aus Österreich, wie man hört. Vielleicht mich ganz kurz vorstelle.
Ja, sehr gerne.
Ich bin ein Mitglied von Expedition Arbeit, kennen noch nicht viele. Martin kennt es. Es ist so eine Community, eine Bewegung, die sich um die neue Art der Arbeit Gedanken macht, die noch keinen Namen hat, also nicht über New Work, sondern über die neue Art der Arbeit. Zu meiner Person, ich arbeite im IT-Umfeld, bin knapp 50, also schon einige Jahre dort unterwegs und kam so im Jahr 2010 erstmals mit der DevOps-Bewegung in Kontakt, die also 2009 gegründet wurde. Ich glaube, den Agilisten unter euch ist ja das bekannt, die DevOps-Bewegung. Und letztendlich auch dann mit der systemischen Betrachtung von Arbeit. Ja, also dort begann alles. Also ich wühlte mich am Anfang durch das Toyota Production System, den Taylorismus natürlich, also wo kam das alles her, dieser Schmerz. Die Lehre von Edward Deming, quasi eine Galionsfigur des Toyota Production System. Der Engpass-Theorie von Elijah Goldratt natürlich, ein ganz wichtiger Abschnitt. Und natürlich bin ich ein Fan des radikalen Konstruktivismus, also den, was ich immer wieder gerne als Denkmodell, als Denkschule hernehme. Mhm. Also auf allem eigentlich, was die DevOps-Bewegung in seinem Ursprung halt aufbaut und natürlich auch auf guten Gründen nicht aufbaut, so wie der Taylorismus. Und irgendwann habe ich mir halt schon die Frage gestellt, was hält die Welt zusammen oder lässt sie auseinanderbrechen? Und dieser unsichtbare Kleber. Und dann bin ich natürlich irgendwann einmal so 2016 bei den Systemwissenschaften gelandet, zuerst in der Kybernetik, in der Management-Kybernetik. Also da habe ich das Glück gehabt, dass ich von einer Schülerin von Heinz von Först unterrichtet wurde. Und dann aber später trotzdem durch Zufall bei Dr. Gerhard Wohland aufgeschlagen bin, also der Luhmannschen Denkweise, der Luhmannschen Systemtheorie. Und dort bin ich eigentlich hängen geblieben bei diesem unsichtbaren Kleber der Kommunikation, der was alles, also die Bedingung für die Entstehung von Information oder alles, was halt so in komplexen Systemen abgeht, oder lässt sich letztendlich für mich über Kommunikation erklären. Ja,
ja. Das war ja ein sehr spannend. Ja. Cool, vielen Dank für die kurze Vorstellung, Alex. Und jetzt wäre natürlich eine, würde mich jetzt brennend interessieren, wir haben vorletzte Folge für die Hörer und Hörerinnen, einen probiert leichtgewichtigen Einstieg in die Systemtheorie zu geben, sofern das überhaupt irgendwie möglich ist. Ich meine, Luhmann hat sich 30 Jahre Zeit genommen für seine Theorie. Wie blickst du auf die Systemtheorie? Was ist die Systemtheorie für dich und wie würdest du es Leuten, die da keine Ahnung von haben, sie an das Thema bringen?
Das ist eine große Frage.
Ja, aber, entschuldige.
Aber die Systemtheorie ist im Unterschied zu allen anderen, sage ich mal, Methoden, ja, oder Leitfaden, was halt so wie die Betriebswirtschaftslehre oder der Taylorismus, keine Anleitung zum Tun, sondern ein Denkmodell. Ja, also die Systemtheorie bringt mich persönlich, ich kann natürlich nur für mich sprechen, mich in die Lage, etwas zu beobachten, was ich nicht sehe. Ja, also es ist sozusagen eine Denkbrille. Es löst keine Probleme, ja, aber es hilft mir, Dinge zu sehen, die ich vorher nicht gesehen habe, um eventuell, also es erhöht die Wahrscheinlichkeit, eine funktionale Lösung zu finden. Das ist so die Kurzversion. Und darum finde ich die Systemtheorie nach Luhmann unglaublich wertvoll. Also ich habe noch nichts gefunden, was funktionaler ist beim Denken, als wie die, vor allem die Übersetzung vom Dr. Gerhard Wohland.
Ja, Das ist also, ich sehe das für mich auch, das ist ein großartiges Denk- und Beobachtungswerkzeug. Und das matcht bei mir total gut, weil es mir nicht sagt, was ich tun soll in dem Moment. Ja? Also ich, es ist wert nur sehend und beobachtend. Und das hilft uns in ganz vielen Dingen, ja, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Für die Folge, da haben wir uns ein bisschen was vorgenommen, da wo wir diese Systeme sozusagen, die diese Entscheidungen sozusagen provozieren und bedingen, ein bisschen genauer anschauen. Die Systemtheorie geht dabei von Systemen aus, die ähnlich wie unser Körper als biologisches System eine Grenze zur Umwelt haben. Ja? Also nur dadurch, dass ich eine Haut habe, grenzt es mich zur Umwelt ab und macht aus mir ich. Ja? Also wenn ich die nicht hätte, würde ich verschwimmen mit der Umwelt und dann gäbe es kein Martin in dem Fall. Und was heißt das jetzt für soziale Systeme? Da ist es ganz genauso. Ja? Das heißt, wir haben hier eine Abgrenzung zur Umwelt. Also wir sind ein Sportverein und wir haben das und das und wir sind aber nicht ein Einkaufszentrumsbetreiber oder so, ja, zum Beispiel. Und dadurch grenze ich mich als Sportverein ab zur Umwelt und deshalb bin ich Sportverein. Und innerhalb dieses Sportvereins gelten unsere Regeln, unsere Sozialdynamik, die da sind. Das ist mal dieser eine Aspekt, dass das quasi in sich erstmal geschlossen ist, um eine Abgrenzung hinzukriegen. Und der zweite Begriff ist quasi die kommunikative Offenheit. Da gebe ich gerne den Ball weiter, wie ihr das für euch definieren würdet. Alex, magst du? Hast du da ein Bild, wie man das erklärt?
Naja, ich erkläre es immer gerne mit dem Frosch und dem Tümpel.
Oh, das ist schön.
hängt natürlich, wie jede Beschreibung oder jede Analogie hängt sie ein bisschen, aber also das System ist ja nach Luhmann die Differenz als System und seiner Umwelt. Also es gibt sozusagen eine Grenze. Bei sozialen Systemen nennt man es eben die kommunikative Reichweite. Ja, also wie weit reicht die Kommunikation der Organisation? Und so ähnlich ist es natürlich auch beim Frosch im Tümpel. Ja. Also der Frosch im Tümpel ist ja nicht das System selbst, so wie es halt viele denken. Also die Menschen in Organisationen sind die Organisation, sondern der Frosch ist ja selbst wie der Umwelt des Tümpels und es ist quasi doppelt kausal, also es ergibt sich. Ja. Und diese Denkweise, dass sozusagen der Frosch nicht das System ist, ja, sondern letztendlich die Umgebung vom Tümpel und der Tümpel wiederum die Umgebung vom Frosch, bringt mich auch auf diese Gedanken, dass ich sage, okay, wenn es dem Frosch schlecht geht oder den Mitarbeitern in Organisationen schlecht geht, ja, was muss ich behandeln? Ja, den Frosch, sein Fieber, ja, und dann gebe ich ihn wieder zurück in den toxischen Tümpel. Ja, dann muss ich ihn natürlich nach 2-3 Stunden wieder rausholen, ja, und wieder beleben in Organisationen. Das ist natürlich nicht so schlimm. Oder ich schaue mir natürlich seine Umwelt an, also die Umwelt des Frosches, und sage, okay, ja, da haben wir Probleme, die was auf den Frosch wirken. Aber beide Systeme, und jetzt mache ich wieder die Klammer, sind operativ geschlossen. Mhm. Sie kommunizieren nur miteinander. Also sie brauchen sich gegenseitig, sie ergänzen sich gegenseitig, und das funktioniert halt auch wiederum man nennt es halt so Kopplung, kommunikative Kopplung. Ja.
Ja.
Aber schönes Frosch Bild. Und Tümpel kann man es natürlich optisch abgrenzen, ja, diese Differenzierung. Ja. Zwischen Menschen, Organisation und Gesellschaft wird es halt schwierig, ja, diese Abgrenzung. Wobei momentan funktioniert es ja noch recht gut. Wir haben ja unsere Büro-Office-Tempel noch. Ja,
also. Ja. An denen wird dann Abgrenzung oft festgemacht, auch wenn sie es vielleicht nicht ist. Ja.
Genau.
Ja, das ist so ein bisschen die theoretische Basis sozusagen, mit der wir heute ein Beispiel betrachten möchten. David, hast du noch was zu ergänzen? Hast du noch eine andere Perspektive vielleicht noch drauf? Oder?
Nur als Ergänzung vielleicht noch, dass es natürlich sehr verlockend ist anzunehmen, dass die Menschen Teil der Organisation sind, weil sie ja dort ständig beobachtet werden können. Also ich komme in eine Organisation rein und es sind überall Menschen da. Und jetzt dann diesen Schritt zu gehen, den Luhmann gegangen ist, und zu sagen, hey, Organisationen bestehen nicht aus Menschen, der ist natürlich schon sehr gewagt. Vor allem, weil es eben allen Erlebnissen, die wir in unserem Alltag haben, erstmal widerspricht. Das geht bei der Grenze, die wir gerade besprochen haben, zwischen Körper, also mit der Haut, durch die Abgrenzung geht das recht gut. Mit dem Beispiel mit dem Frosch in den Tümpel ist es auch irgendwie sogar sichtbar. Aber die Trennung in einer Organisation, erstmal von der Organisation selbst zu ihrer Umwelt,
ja.
Als mit der Operation der Kommunikation, ist schon mal super abstrakt und quasi nicht sichtbar. Und dann aber auch noch die Unterscheidung, dass Menschen nicht Teil der Organisation sind, weil Organisationen nur auch aus Kommunikation bestehen. Das ist schon was, da muss man erstmal lange drauf rumkauen, finde ich, das erstmal so für sich so zu akzeptieren.
Ja. Und ergänzend, es ist ja nur ein Denkmodell. Ne? Das heißt ja nicht, dass das die Wirklichkeit ist, ne? Aber wie wirklich ist die Wirklichkeit, sondern ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe sicher ein Jahr gebraucht. Also es zu akzeptieren ging schnell, aber es zu verstehen brauchte sicher ein Jahr, bis du oben wirklich so gut Deutsch, da hat es Klick gemacht, sage, okay, jetzt habe ich es kapiert.
Ja.
Also man muss da schon immer aufpassen, wenn man natürlich Leute, die dieses Denkmodell nicht kennen, damit konfrontiert, dass man sagt, okay, ja, ist es überhaupt sinnvoll, mit der Systemtheorie zu beginnen oder vielleicht besser mit Analogien wie Frosch und Dümpel zu arbeiten? Ja.
Wobei in der Umgangssprache haben wir das aber schon drin. Also intuitiv schlummert da ein Schatz bei den Gedanken der Menschen, weil die benutzen das intuitiv richtig. Ne? Also ihr kennt alle den Satz so als du als Freund, sage ich dir jetzt, geh da mal nicht in das Meeting hin. Als Führungskraft sage ich dir, ich muss es leider anweisen, dass du da reingehst in das Meeting. Ja? Also da hast du quasi genau das Bild, was wir gerade beschrieben haben. Es gibt ein Sozialsystem Freundschaft zwischen zwei Personen. Da ist eine ganz andere Kommunikation als im Sozialsystem des Unternehmens sozusagen. Ja? Die überschneiden sich und die Menschen können blitzschnell die Rolle wechseln. Ja, die haben überhaupt kein Problem darin. Ja? Und die intuitiv benutzen sie dieses Konstrukt, dieses Theoretische. Und das Erstaunliche ist dann immer das, wenn man das dann aufzeigt und beobachtet, erntet man dann oft Kritik, weil es so widerspruchsfrei ist, erstmal. Ja? Also weil es irgendwie logisch ist. Ja? Und liegt natürlich in der Tatsache, dass es einfach nur ein Beobachtungsmodell der Wirklichkeit ist und keine Lösungen vorgibt. Ne? Aber das ist auch so ein bisschen Disclaimer, glaube ich, wenn man da das erste Mal damit zu tun hat. Man erntet nicht nur Freunde dadurch, ja, wenn man da einen ziemlich genauen Blick auf das System hat. Und das ist manchmal ein bisschen unangenehm. Im konkreten Beispiel, ja.
Es wirkt auch mitunter sehr, du wirkst sehr kühl. Also mir fängt also nicht Stefan kühl, sondern man wird es als sehr distanziert und mechanisch wahrgenommen.
Ja, unmenschlich.
Ja, genau. Ja. Also, genau. Weil man unglaublich stark in eine analytische, in einen analytischen Flow eintrete. Ja.
Ja.
Also da ist man dann, muss man aufpassen, weil da verliert man nämlich die Anschlussfähigkeit vom Raum und dann ist natürlich das ja auch nicht wirkungsvoll, ne, ohne Anschlussfähigkeit.
Ja. Ich gebe euch nochmal ein Beispiel aus der Praxis. In Unternehmen, die ich beobachte, das ist jetzt aktuell gerade in vielen Unternehmen der Fall, ihr kennt ja die Diskussion um die Weltmeisterschaft in Katar. Gibt es ja Boykottaufrufe, sagen, hey, lass uns das nicht machen und das unterstützen. Ja? Und das trägt sich natürlich in alle Bereiche unseres Lebens rein, bis in Firmen. Ja? Und es entlädt sich dann an Diskussionen, ob man denn jetzt hat so das übliche Bürotippspiel, wer macht die besten Tipps, wer wann wie gewinnt, die mit der Prosecco-Flasche als Preis ja in so Teams, ob man denn so ein Tippspiel machen darf jetzt oder nicht. Also so, weil wenn ich jetzt tippen möchte, muss ich ja das schauen, da kann ich ja nicht boykottieren. Ja? Also ich tue quasi implizit voraussetzen, dass man es schauen muss, ja, damit man da mitspielen darf und. Also diese Diskussionen haben wir da und die sind sehr interessant zu beobachten, weil ich glaube, da passieren interessante Dinge. Habt ihr da Hypothesen?
Okay, gut. Die Systemtheorie bietet da jetzt eben ein schönes Denkwerkzeug an, ein Denkmodell, denn wir können jetzt erstmal unterscheiden, dass soziale Systeme sich in mehrere Untersysteme aufgliedern lassen. Also wir haben zum Beispiel das System Wirtschaft, das wir betrachten können. Wir haben aber auch das soziale System Politik. Und es gibt noch ganz viele andere. Das können auch Freundschaftsgruppen sein, wie Martin vorhin schon gesagt hat. Aber eben auch Moral. Moral ist auch ein soziales System, das eben aber anders funktioniert als das System Wirtschaft. Und Luhmann hat eben jetzt gesagt, das Wirtschaftssystem eine, oder jedes der sozialen Systeme hat halt eine Leitunterscheidung, nach der sie operiert. Und Wirtschaft funktioniert halt zum Beispiel auf Basis von Zahlung und Nichtzahlung. Und die Moral funktioniert auf Basis gut und nicht gut. Oder gut und böse, wenn man es anders ausdrücken möchte. Mhm. Und diese beiden Systeme sind erstmal vollständig voneinander getrennt. Sie sind, das hat der Alex ja schon kurz angesprochen, sie sind natürlich aneinander gekoppelt. Das ist nochmal ein Thema für eine komplette Extra-Folge. Aber sie haben erstmal nichts miteinander zu tun. Sie bedingen sich irgendwie gegenseitig, aber diese Vermischung, von der du jetzt gerade erzählt hast, Martin, die ist da sehr gefährlich, weil das eine hat in dem anderen nichts zu tun. Und die Wirtschaft funktioniert nach Luhmann unabhängig von der Moral.
Ja.
Und jetzt probiert man quasi eine moralische Frage im Wirtschaftssystem zu beantworten und dafür ist die Organisation nicht ausgelegt und die gehört da auch nicht hin, diese Frage.
Ja, die gehört deshalb nicht hin, weil in dem Wirtschaftssystem es darum geht, um Zahlen, nicht Zahlen. Also die Frage, was sind die Probleme vom Kunden, wie wollen wir sie lösen? Und da macht natürlich so eine Diskussion überhaupt keinen Sinn, weil es Zeitverschwendung für das System Wirtschaft. Ne? Also man kann die privat von mir aus vortrefflich diskutieren, aber im Sinne des Wirtschaftssystems ist dem eigentlich egal. Ja? Und da haben wir jetzt diese, was Alex gerade gesagt hat, diese Unmenschlichkeit. Ne? Also sich dann hinzustellen und sagen, aus Wirtschaftssystembetrachtung ist mir diese Diskussion egal. Ja, beziehungsweise ich möchte sie gar nicht führen, weil es nicht einzahlt auf Zahlen, nicht Zahlen. Das könnte man jetzt als unmenschlich darstellen. Ja, und ich persönlich bin schon dafür, dass man diese Moraldiskussion führt, aber halt nicht im System Wirtschaft, sondern im richtigen System. Ja, und dabei halt auch nicht die Argumente vermischt. Ja, aber das passiert dann in der realen Diskussion, wenn man das beobachtet. Da wird dann gesagt, ja, und die Außenwirkung und bla, und ja, habt ihr mal dran gedacht und so. Außenwirkung ist wieder Systemwirtschaft, ja. Weil ob das Unternehmen quasi jetzt von ihren Kunden positiv oder negativ wahrgenommen wird, das ist relevant für den Markt, ja. Aber nicht die Moralbetrachtung, ja.
Aber tappen wir da nicht in eine Beobachtungsfalle, also nicht wir jetzt, aber
ja.
Aufgrund des Ortes, Arbeitsortes, unterstellen wir ja diesen Personen jetzt, die quasi dieses Tippsystem bedienen, dass sie das im Kontext des Wirtschaftssystems tun. Also ich würde jetzt so meine These aufstellen, sage, okay, das sind zwar dieselben Personen am selben Ort, weil der Arbeitsort hat ja eigentlich für Systemwirtschaft keine Relevanz, sondern nur die Kommunikation. Und sie wechseln ins System, in ein Privatsystem wetten, ja. Und genau aufgrund dieses Beobachtungsfehlers, dass ich sage, eigentlich sind wir jetzt privat und nicht Wirtschaft, entsteht eigentlich dieser Konflikt, der übers Moralsystem sichtbar wird. Ja.
Das heißt, die Diskussion ist eigentlich eine private Diskussion.
Da, wo, These,
ja, genau, wo manche Menschen vielleicht nicht gerade wissen, welches Spiel sie spielen. Ja? Also wenn die einen wirtschaftlich argumentieren und die anderen moralisch, dann hast du in der Diskussion Leute, die sich nicht bewusst sind, in welchem System sie gerade sind. Also diese Planlosigkeit da so ein bisschen, glaube ich. Und Irritation wird natürlich begünstigt durch das, dass das im Firmenchat gemacht wird und nicht in einer privaten WhatsApp-Gruppe oder sowas. Ja? Also diese Verwirrung, die da stattfindet, die wirkt auf die Diskussionsteilnehmer. Ja, ist eine interessante Beobachtung, stimmt, ja. Das könnte gut sein, dass das auch mitschwingt, ja.
Ihr könnt sie gern widerlegen, die These.
Ja, müsste man mal in
die Firma schauen. Und hinzu kommt ja dann noch die Unterscheidung, die wir schon getroffen haben, auch wieder mit interner und externer Referenz. Also wir haben ja am Anfang schon gesprochen, ne, von System und Umwelt und die Organisation wird ja von ihrer Umwelt erzogen und ist ja dafür da, um extern referenzierte Probleme des Marktes zu lösen. Das ist die Existenzberechtigung der Organisation. Und hier wird jetzt etwas getan, was, also zumindest klingt das jetzt bisher erstmal so, überhaupt gar nichts externes referenziertes hat. Das ist ja eine reine interne Beschäftigung.
Es hat grundsätzlich ja, wenn es kommunikativ an diesem Ort bleibt, wo es stattfindet, hat es keine externe Referenz. Also es hat keine Relevanz fürs Wirtschaftssystem, also für die Organisation und für die Umwelt. Es würde erst dann relevant werden, wenn wer externer oder was externes, also externes Kommunikationssystem darauf aufmerksam wird und das wiederum ins Moralsystem überträgt. Also sozusagen, weiß ich nicht, wenn die Firma, jetzt muss ich ja schnell muss ich was erfinden, also wenn die Firma sozusagen im sozialen Bereich tätig ist oder im sage ich, sagen wir Greenpeace, ja. Und so etwas passiert an diesem Ort, ja, an diesem Kommunikations- und das kommt nach außen. Dann wird es ja schon wieder, dann hat es eine externe Referenz und dann wird es ja schon problematisch wiederum für die Organisation. Ja. Aber solange es kommunikativ nicht nach außen dringt, ja, hat das keine Auswirkung auf die Organisation selbst.
Ja. Ja, also man könnte sogar jetzt weiterdenken, sagen wir, es ist zwar nervig, aber es ist nicht schädlich für die Organisation. Ne? Also weil es vielleicht den Mitarbeitern dann Ventile gibt, da zu diskutieren und ihren Dings kundzutun. Also der einzige Schaden, der entsteht, wenn es nicht nach außen, ist vielleicht die Arbeitszeit, die da drauf geht. Ja. Aber an sich vielleicht ist es auch gar kein Schaden, der da passiert. Ja.
Naja, bei der Menge an Beschäftigung, die wir in Organisationen haben, wird es nicht auffallen.
Ja. Ja, das stimmt. Ja, also wahrscheinlich geht es im Rahmen von irgendwelchen Kaffeegesprächen irgendwie unter oder so, ja. Oder es wird während Meeting da reingechattet, ja, oder sowas, ja. Also ich könnte es mir vorstellen, dass das dann vielleicht der eine oder andere Arbeitgeber mitzahlt oder Kunde, ja. Ja. Nee, finde ich gut. Was nützt uns das jetzt? So eine Beobachtung. Also das ist jetzt eine Beobachtung, die wir haben. Wir können Hypothesen aufstellen, ja. Was ist der Nutzen von dieser Trennung von diesen Sozialsystemen, von den Märkten, von intern und extern? Ich probiere es mal für mich zu definieren. Ihr könnt da vielleicht auch eine Idee entwickeln, was da der Nutzen ist. Für mich ist der Nutzen, dass man quasi immer betrachtet, in welchem System man sich bewegt, um die richtige Entscheidung zu treffen und vielleicht auch die richtigen Talente anzusprechen. Vielleicht ein anderes Beispiel dazu, um das noch plakativer zu machen. Es wird über einen Produktnamen entschieden, ne? So, jetzt tut der Chef für einen Produktnamen ein Feedback geben. Und dann sagt er, ja, das ist ein bisschen ein sperriger Begriff oder so, also finde ich nicht gut so, ja. Und da muss man jetzt schauen, wie richtet sich das Feedback jetzt? Möchte er mit diesem Produktnamen möglicherweise nach innen kommunizieren? Also möchte es den Mitarbeitern erklären, wie das neue Produkt heißt und er denkt, dass sie es nicht verstehen? Dann adressiert es das Sozialsystem intern sozusagen, ja, in der Firma. Oder denkt er, dass der Produktname für den Markt quasi nicht funktioniert, dann muss er jemanden anders fragen. Ja, dann muss er nicht einen Kommunikationsexperten für innen fragen, sondern einen Experten für Marktantworten nach außen. Also jemand, der Kontakt zum Markt hat, einen Entwickler, einen Product Owner oder wie auch immer. Ja, also die Grundlage, wen frage ich denn da, ist für mich immer ganz entscheidend, in welches System sich das richtet. Ja, also nach innen, nach außen. Also das wäre für mich der Nutzen, der sich daraus ergibt, da zu unterscheiden.
Ich hätte da noch einen weiteren Nutzen, ja, also wir haben jetzt gerade über Nutzen dieser konstruierten Analyse, also diese Firma existiert natürlich nicht, also die haben wir nur für diese Aufnahme konstruiert, erfunden, aber ein ganz starker Nutzen ist, also der aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer ist natürlich aufgefallen, dass wir nie über Menschen gesprochen haben, sondern wir haben, das heißt, wir haben nicht über einzelne Personen gesprochen, über Verhalten von einzelnen Personen. Das heißt, wir sind nie in die Falle getappt, dass wir über Täter, Opfer, Helden und Drachen gesprochen haben. Ja? Und das macht eigentlich dann diese Denkbrille, ja? diese systemtheoretische Denkbrille, eigentlich unglaublich human. Also das ist für mich ein großartiger Nutzen dieser Denkbrille. Sie ist zwar in der Sprache, im Denken ziemlich nüchtern, also ziemlich unhuman, ja? Also für einen nicht geschulten Hörer, aber in der Analyse und der Behandlung dann der Probleme unglaublich human.
Ja, weil die Menschen nicht schuld sind. Ne?
Eben.
Also das ist keine Schuld, dass ich jetzt diese Moraldiskussion führe. Die tue ich halt im System Moral und da darf ich das tun. Das ist vollkommen okay. Ja? Genau. Man kann dann diskutieren, wenn ich im System Wirtschaft bin, ob das dann schlau ist oder nicht. Ja, das finde ich auf jeden Fall dir den Übergang, nochmal die Brücke zu diesem Vorwurf, hey, seid ihr so inhuman, betrachtet das so rational, so Moralsystem und Wirtschaftssystem, da geht es nur um Zahlen und Geld. Das macht das Ach, das ist klar, ja.
Ja, genau. Nach Luhmann sind ja Menschen ein Zusammenschluss von psychischen und biologischen Systemen. Ja, der Mensch an sich ist kein soziales System, sondern eben eine, es ist keine Kopplung, ne? Es ist so ein, einfach eine Vermischung. Es ist beides, ein biologisches und ein psychisches System, die dann eben strukturell gekoppelt sind an soziale Systeme. Aber das würde dann, glaube ich, jetzt für diese Folge definitiv zu weit gehen. Da müssen wir uns nochmal ein anderes Mal im Detail drum kümmern.
Ich denke auch ein schöner Cliffhanger.
Ja, ich finde auch. Ja, fürs nächste Mal, gut. Vielleicht Alex, mal die nächste Runde nochmal mitgenommen. Vielleicht finden wir da noch ein paar Anknüpfungspunkte, um Systemtheorie zu beleuchten. In diesem Sinne, danke an Alexander Jungwirth, für dass du unser Gast warst. Und wenn ihr Fragen rund um Agilität, Systemtheorie, Organisationsentwicklung habt, schickt sie uns auf der Homepage, auf Social Media. Dann packen wir die hier rein. Und das war's schon in diesem Sinne.
Alle Infos zu Alex und findet ihr natürlich dann in den Shownotes, wo ihr ihn finden könnt.
Ganz genau.
Und dann schaut gerne mal bei ihm vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Alex. Und bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao.
Tschüss. Servus.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du eine Frage stellen möchtest oder auch einfach wissen möchtest, welche Fragen wir als nächstes beantworten, wann die nächsten Live-Sessions stattfinden oder wann wir Sonderveranstaltungen anbieten, das alles erfährst du auf unserer Webseite wir-müssen-reden.net.